8. Mit Marie-Therese Himmler.
Das Meer, windgepeitscht, wirft die Mitglieder einer Segelgesellschaft hin und her. Eine Frau, die sich auf der Yacht befindet, ist vom rauen Wetter gar nicht amüsiert. Ich würde lieber etwas anderes tun, schmollt sie und sagt, holt mir ein Auto. Der Pianist Jitkin Seau mit der Segelbootsfahrt von Erik Satie, komponiert 1914. Kommen wir dem Wunsch der jungen Frau nach. Wir besorgen ihr zwar kein Auto, setzen dem turbulenten Yachtausflug aber ein Ende. An der Côte d'Azur in Antibes legen wir an, im berühmten See- und Yachthafen Port Vauban, auch Millionärshafen genannt. Mit seinen rund 1700 Liegeplätzen ist er nicht nur einer der größten Yachthäfen Europas, sondern beherbergt auch die größten Yachten, die man sich nur vorstellen kann. Während die Schikaria früher nur im Winter an der französischen Riviera urlaubte, war es in den 1920er Jahren ein charismatisches amerikanisches Auswandererpaar, das die Gegend zur beliebten Sommerdestination machte. Die Murphys. Zu den Gästen ihrer geselligen Strandpartys zählten zahlreiche Künstler, vom jungen Pablo Picasso bis hin zum Musical-Komponisten Cole Porter. Da verwundert es nicht, dass Porters erster Broadway-Hit den Titel 50 Million Frenchmen trägt. Worum geht es? Drei amerikanische College-Kumpels aus wohlhabendem Hause verbringen ihre Ferien in Paris. Als einer von ihnen eine junge Frau wieder trifft, die ihm schon bei der Überfahrt aufgefallen war, kommt es zu einer Wette um 50.000 Francs, die titelgebenden 50 Mille. Innerhalb eines Monats soll er, selbst Millionär, die Frau dazu bringen, ihn zu heiraten, ohne dabei von seinem Reichtum Gebrauch zu machen, weder für seinen Lebensunterhalt noch als Mittel der Brautwerbung.
Simply mystifies me. Tell me, why should it be? You have the power to hypnotize me. Could do that, no.
Ella Fitzgerald mit You Do Something to Me aus dem Musical 50 Million Frenchmen von Cole Porter. Er zählt zu den zahlreichen Künstlern, die in den 1920er Jahren auf Einladung von Gerald und Sarah Murphy in Antibes an der französischen Riviera urlaubten. Das Ehepaar weiß auch, dass das Sonnenbaden populär machte. Einfach in der Sonne liegen und sich bräunen lassen. Da darf die Haut natürlich nicht allzu sehr bedeckt sein. Welche Bademode trug der Komponist Igor Strawinsky wohl zu diesem Anlass? Auch er war 1924 zu Gast bei den Murphys. Seit vielen Jahren kursiert ein Meme von Strawinsky im Internet, das ihn auf einer authentisch wirkenden Fotografie zeigt. Lächelnd steht er da, inmitten der Natur, die Arme in die Hüfte gestützt, den Blick in die Ferne gerichtet. Nur etwas ungewöhnlich das sommerliche Outfit. Von den eleganten Lederschnürschuhen aufwärts kommt lange nichts und dann auch nicht mehr als eine Art Speedo. Igor Strawinskys Tango in einer Bearbeitung für zwei Klaviere, gespielt von Katjan Mariella Beck. Während wir über Strawinskys kuriose Bademode mangels Quellen keine treffsichere Aussage machen können, so wissen wir aber sehr wohl, Arnold Schönberg präsentierte sich am Strand im Einteiler. Also in so einem Badeanzug, wie ihn Männer bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts getragen haben, der oben wie so ein freizügiges Achselshirt geschnitten ist. Eine Fotografie aus dem Jahr 1930 zeigt Schönberg in einem solchen Einteiler am Strand des Luganosees in der italienischen Schweiz. Dort verbrachte er im Sommer einen längeren Erholungs- und Arbeitsaufenthalt. Am 25. Juli schreibt er damals an seinen Freund Alban Berg einen Brief. Darin bedauert er, dass er keine Gelegenheit hat, Tennis zu spielen, weil keiner hier schlecht genug für ihn als Partner sei. Jedenfalls genießt er die Umgebung und das Wetter. Zitat: Wenn ich doch nur lang genug von Berlin fernbleiben könnte. Hier hatten wir zwar schlechtes Wetter, Gewitter und tagelang Dauerregen, aber jetzt ist es wieder schön. Arnold Schönberg, schein uns, du liebe Sonne. Schein uns, du liebe Sonne, gesungen vom Wiener Kammerchor unter Martin Prinz. Ein Volkslied aus dem 16. Jahrhundert, bearbeitet 1928-29 für gemischten Chor a cappella von Arnold Schönberg. Wenn am Luganosee die Sonne gescheint hat, dann konnte man dort am Strand, also Arnold Schönberg, im Einteiler antreffen. Heute bringen wir solche Badeanzüge eher mit Damenmode in Verbindung, aber das war nicht immer so. öffentliche Nacktheit und Exhibitionismus wurden der Schwimmerin Annette Kellerman vorgeworfen, als sie 1907 in so einen Einteiler schlüpfte. Viel zu viel nackte Haut. Damals war es noch üblich, dass Frauen beim Baden mehrteilige Strandkleider trugen mit langem Rock und Strumpfhose, bei denen der Körper bis auf die Knöchel verdeckt war. An Schwimmen war da nicht wirklich zu denken. Also, aus diesem Skandal wurde jedenfalls ein Modetrend, der Kellerman. Ein einteiliger Badeanzug für Frauen war danach zumindest für professionelle Schwimmerinnen zugelassen, so wie Kellerman eben eine war. Sie trug unter anderem zur Popularisierung des Synchronschwimmens bei. Eine Disziplin, für die John Cage 1938 als erster Komponist Musik schrieb. Und zwar so, dass sie auch unter Wasser von den Schwimmerinnen gut zu hören war. Dafür tauchte er mehrere Gongs und Trommeln ins Wasser. John Cage, Music for an Aquatic Ballet.
Oh.
Langsam wieder auf. Ursprünglich 1938 von John Cage für die National Aquatic Show in Los Angeles geschrieben, dann verloren gegangen und schließlich von Roberto Fabriciani und Jonathan Faralli lose rekonstruiert. Music for an Aquatic Ballet. Musik fürs Wasserballett, für Flöte, Perkussion und Tape. Die australische Schwimmerin Annette Kellerman war nicht nur Pionierin in Sachen Wasserballett und praktikabler, sicherer Bademode für Frauen. Als Tochter eines Musikerpaares war sie schon früh an öffentliche Auftritte gewöhnt und wirkte selbst in einigen Filmen und Revuen mit. Am Broadway hatte sie 1911 einen spektakulären Auftritt in der Titelrolle von Manuel Kleins Undine, einer Wassershow mit Glasbecken, die im Anschluss an Vera Violetta gezeigt wurde, eine Operette des Österreichers Edmund Eisler.
Thank you.
Das große Wiener Rundfunkorchester unter Max Schönherr mit dem Walzer nach Motiven aus der Operette Vera Violetta, ein Werk des Österreichers Edmund Eisler, das also zu jener Zeit am Broadway gespielt wurde, als dort im Anschluss die australische Schwimmerin Annette Kellerman in Wassershows das Publikum begeisterte. Beeindruckt hat Kellerman aber auch beim Schwimmen von Langstrecken. Als eine der ersten Frauen startete sie dreimal den Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren. Zwar gelang ihr dieses Vorhaben nicht, dennoch schnitt sie besser ab als ihre männlichen Kollegen. Für die damalige Zeit außergewöhnlich. Die allererste Frau, die den Versuch der Ärmelkanalquerung unternommen hatte, war übrigens eine Österreicherin, Baronin Walpurga von Isacescu. Das war 1900. Zwei Jahre später, 1902, forderte Kellerman von Isacescu zu einem Wettschwimmen in der Donau heraus. Von Isacescu gewann mit einem neuen Streckenrekord. 12 Stunden von Melk bis nach Wien. Mit Lust und Laune sind wir jetzt in Wien angekommen. Ein Walzer von Manfred Kammerhofer, bearbeitet von Erna Ströbitzer, interpretiert von den Die Wienerinnen. Eine Trio-Abordnung des Ensembles spielt heute Abend beim Heuriger Hengel Haselbrunner auf. Das war das Pasticcio mit Technik Georg Janser, Gestaltung und Moderation Marie-Therese Himmler.
Gleich zwei Konzertaufnahmen von der Styriarte im Ö1-Konzert am Abend. Mozarts Zauberflöte im Arrangement für Harmoniemusik von Josef Heidenreich mit dem italienischen Barockensemble Zefiro aus dem Planetensaal des Schlosses Eggenberg. Und A Cappella-Kunst aus vier Jahrhunderten mit dem britischen Oktett Watches 8 von Thomas Louis de Victoria über Franz Schubert bis hin zu Irving Berlin aus der Helmut-List-Halle in Graz. Werner Ranacher führt durch die Konzertabende vom 28. und 29. Juni ab 19.30 Uhr. Ö1. Information, Wissen, Kultur.